Guten Abend, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde, zum Galaterbrief hier vor Ort, aber auch an den Übertragungsgeräten. Ich möchte euch herzlich grüßen. Wir beginnen heute Studium eines neuen Abschnitts, eines neuen Kapitels. Kapitel 5 wollen wir miteinander studieren und die ersten 12 Verse uns anschauen, sie heute lesen, und diesen Abschnitt wollen wir beginnen zu studieren. Ich möchte zu euch bitten, Galater Kapitel 5 aufzuschlagen, die Verse 1 bis 12, die bilden eine Einheit. Und wenn wir sie am Stück angeschaut haben, sie durchgearbeitet haben, dann werden wir auch zu dem Herzstück nach meinem Verständnis vom Galaterbrief kommen. Das ist das, wenn es darum geht, wie wir im Geist leben sollen. Paul, darf ich dich mit einem Platz rüber? Dann sehe ich die Katja, die hat sich so versteckt hinter dir. Jetzt sitzt sie sicher. Alfred, du musst nachrücken. Danke dir, danke. Lass uns gemeinsam diesen Abschnitt lesen. Das ist halt so ein Riese, gell? Hier so ein Abschnitt miteinander lesen. Dann wollen wir ein Gebet den Herrn bitten, unser Herzen zu öffnen und uns selbst diese Dinge zu lehren. Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Übertretung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Denn dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können sie sich, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Lass uns aufstehen zum Gebet und bitten, dass der Herr zu uns redet durch dieses Wort. Ich lade euch herzlich ein dazu. Amen. Jesus Christus, ich möchte dich bitten um erleuchtete Augen des Herzens, dass wir in der Kenntnis deiner selbst, des Evangeliums und der damit verbundenen Folgen, Auswirkungen für uns, für unser Leben, Herr, dass du uns da lehrst heute und durch diesen Abschnitt, durch diesen wunderbaren, herrlichen, aber auch sehr, sehr lehrreichen Abschnitt, uns da wirklich festmachst in diesem Evangelium, festmachst in dir und mündigst machst, uns zu unterscheiden, dass wir prüfen können, was Christus gemäß ist, was der Wahrheit gemäß ist, was wirklich dem Evangelium gemäß ist und somit dich verherrlicht oder nicht, damit wir da ja bleiben und dann nicht so schnell uns verwirren lassen oder sogar uns hindern lassen, der Wahrheit zu glauben und dir nachzufolgen. Danke, dass du selbst für deine Gemeinde sorgst, für deine Kinder sorgst und dafür sorgst, dass sie Fortschritte im Glauben machen. So habe ich mit Paulus ebenfalls Vertrauen, Herr, dass wir nicht anders gesinnt sein werden, weil du selbst durch deinen guten Geist uns die Wahrheit in den Herzen bestätigst, uns Stück für Stück lehrst und uns tiefer da hinein nimmst in die Erkenntnis deiner selbst. Danke, danke dafür, Jesus. Für jede Bibelstunde, die wir schon miteinander hatten in den letzten Jahren, für die intensive Zeit, Herr, und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade kommen, Herr, segne auch dieses Studium des 5. Kapitels, Herr, dass es wirklich uns zum Segen wird. In deinem Namen bitte ich das. Amen. Wenn wir jetzt zum 5. Kapitel kommen, dann haben wir hier eine Vertiefung der Anwendung von dem, was wir vorher gelernt haben. Der Apostel Paulus hat nach diesem persönlichen Teil, in dem er sein Herz ausgeschüttet hat, ja nochmal eine Runde gedreht und nochmal gezeigt, wie man das Gesetz richtig liest. richtig versteht. Und dann hat er da eben auf diese drei Dinge hingewiesen. Wir haben das aus dem Text versucht herauszuarbeiten, zumindest ich habe es versucht, und auch euch weiterzugeben, dass wir das wirklich schauen, was steht da, dass wir richtig interpretieren und dann aus dem dann die richtige Anwendung machen. Und die Anknüpfung oder ja an den Abschnitt jetzt oder das, was wir jetzt miteinander gelesen haben, die Anknüpfung findet ihr in Kapitel 4, die Verse 28 und 31. Das ist unser Kontext. Und diese Anwendung, die der Paulus dort macht, wird jetzt vertieft und uns gezeigt, welche Auswirkungen hat es für dich und für mich in meinem Glaubensleben, in diesem Leben, in dieser Welt. Und ich möchte euch nochmal die Verse vorlesen und diesen Übergang zeigen, dass der Gedankengang wirklich weiterläuft, nur noch jetzt eine tiefere Ebene erreicht. In Vers 28, Kapitel 4 heißt es, ihr aber Brüder seid wie Isaak, das bedeutet was? Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. So endet das. Das heißt, das ist die Anwendung aus all dem, was wir vorher gelernt haben, aus dem, was wir verstanden haben. Was hat Paulus versucht, die ganze Zeit aufzuzeigen? Dass das Evangelium von Jesus Christus nicht vermischt werden darf mit dem Gesetz, mit dem mosaischen Gesetz. Und um das deutlich zu machen, hat er immer versucht zu zeigen, was für Nachkommenschaft wir sind. Wo gehören wir? Zu wem gehören wir? Und er machte das deutlich und spätestens an diesem Punkt hat er gesagt, es gibt eine Nachkommenschaft nach dem Fleisch und die ist unter dem Gesetz. Und die unter dem Gesetz sind Sklaven. Sklaven sind aber keine Erben. Und dann sagt er, und dann gibt es eine andere Nachkommenschaft, eine andere Linie. Und das sind die nach dem Geist, nicht nach dem Fleisch. Und das sind die, die nicht unter dem Gesetz sind, sondern die unter der Gnade sind. Und die sind Freie. Und wer frei ist, der wird erben. Also das war seine Mühe, aufzuzeigen, dass wir als Kinder Gottes, als in Christus Jesus zum neuen Bund Gehörende, zum Glauben Gekommene, dass wir zu einer Linie gehören, zu einer Nachkommenschaft gehören, die frei ist. Und eben frei bedeutet nicht unter dem Gesetz sein. Und dass unsere Herkunft und auch übrigens auch unser Ziel himmlisch ist und eben nicht irdisch ist. Und diese zwei Linien hat aufgezeigt, als Beispiel, um das deutlich zu machen, an Abrahams Nachkommenschaft, das zu unterscheiden, haben wir uns wirklich Zeit genommen, das, ich würde sagen, gründlich anzuschauen. Mit Sicherheit kann man es noch intensiver, aber ich denke, in der Vorkenntnis, die wir einfach auch haben, muss das genügen. Aber das ist etwas, was Paulus deutlich macht. Und nachdem er all diese Argumentation also zeigt, woher sind wir? Wir sind in der Linie Abrahams, ja. Abraham ist unser Glaubensvater, aber nicht einfach der Glaubensvater aller, sondern die nach dem Geist, die nach der Verheißung geboren sind, die sind frei, die werden und sollen erben. Und das ist unsere Identität. Und jetzt, und in gewisser Weise ist das die Anwendung. Du musst wissen, du bist frei, du bist kein Sklave. Das heißt, du bist unter der Gnade, du bist nicht unter dem Gesetz. Und um das zu vertiefen, um das zu erklären, welche Auswirkungen das ganz praktisch hat, zum Beispiel auf das Halten des Gesetzes, der einzelnen Gebote und Forderungen, die immer wieder gestellt werden, das, was wir tun müssen oder sein lassen sollen. Und er zeigt im Kontext der Galater, von denen er wurde gefordert, dass sie sich beschneiden lassen sollen, unter anderem. Natürlich die Sabbate halten und so weiter, aber die Beschneidung spielte eine große Rolle. Und die Argumentation, und da wir werden uns das Thema der Beschneidung im Laufe der Auslegung dieser Verse noch mal intensiver anschauen, aber heute muss es so viel genügen, dass die Argumentation ist, wer zu dem Volk Gottes dazugehören will, der muss sich beschneiden lassen. Denn wenn du dich nicht beschneiden lässt, bist du nicht teilhaftig des Volkes Israels, bist du das nicht, hast du keinen Anteil am Messias, wenn du keinen Anteil am Messias hast, hast du auch keine Erlösung des Christus. Und so ist die Argumentation, du musst einfach ausgedrückt ein Jude werden, um dann Christus zu bekommen, um die Gnade zu bekommen, um die Erlösung zu bekommen, musst du erst Anteil am Volk Israel haben. Das ist das Verständnis und die Forderung dieser Lehrer. Nochmal, sie haben nicht geleugnet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie haben nur die Voraussetzung die haben nur eine andere Voraussetzung geschaffen, wie du Christus bekommst. Und der Zugang zu dem Evangelium, der Zugang zu der Gnade wäre durch ein Werk, nämlich der Beschneidung. Und so haben sie es geschafft, das Gesetz und das Evangelium miteinander zu verbinden und sagt, das gehört zusammen, das müsst ihr tun. Aber da natürlich gehört dazu nicht nur die Beschneidung, sondern auch das Gesetz zu halten, die Reinheitsgebote und. Das ist ja mehr als nur die Beschneidung. Aber das war so ein wesentlicher Bestandteil. Und wir haben im Vers 12 gelesen, Paulus wird am Ende sogar ein bisschen sarkastisch. So, dass er sogar sagt, dann schneidet euch es halt ab. Ja. Also wirklich so, er hat so einen dicken Hals, als er das schreibt. Also gegenüber nicht den Galatern, sondern gegenüber denen, die hindern, dass man die Wahrheit glaubt und dass dann der Wahrheit nachfolgt. Also, es ging darum, dass wir unsere Identität kennen, dass wir wissen, was für eine Nachkommenschaft wir gehören und Kinder der Freien sind. Und dann zeigt Paulus, und jetzt kommt Kapitel 5 und Kapitel 6, wie leben wir das? Was bedeutet das, als Kinder der Freien zu leben und nicht als Kinder der Magd, als Sklaven? Was bedeutet das, nicht unter dem Gesetz zu sein und trotzdem zu leben und Gott zu verherrlichen? Wie geht das? Brauchen wir das Gesetz, um Gott zu verherrlichen, ja oder nein? Und er erklärt, wie leben wir als Kinder der Freien und nicht als Kinder der Sklaven. Das ist Kapitel 5 und auch Kapitel 6. Wie leben wir als Kinder der Gnade und nicht als Kinder des Gesetzes? Das ist Kapitel 5, Kapitel 6. Wie leben wir in unserer Freiheit, die wir jetzt empfangen haben, die wir geschenkt bekommen haben? Wie leben wir als Kinder der Freien und missbrauchen aber nicht diese Freiheit für unser sündiges Fleisch, für unsere sündige Neigung und die sündige Natur? Wie lebe ich als Freier in der Spannung, in dem jetzigen Fleisch und somit mit all den Angriffen versuchen und kämpfen? Weil das ist ja noch da, das hat ja nicht aufgehört. Ich bin ja vom Stand jetzt ein Freier, rechtmäßig bin ich ein Erbe, aber ich lebe noch in meinem Leib und der macht mir zu schaffen. Und jetzt brauchen wir doch das Gesetz, brauchen wir doch noch einen Zuchtmeister, brauchen wir doch doch diese Hilfe, müssen wir das Gesetz doch noch irgendwie integrieren, damit das klappt oder eben nicht. Und Paulus zeigt auf, und das meine ich mit der Anwendung, wenn wir verstanden haben, dass wir Kinder der Freien sind, wie leben wir das aber dann? Und das ist Kapitel 5 und der erste Abschnitt, Kapitel 5, 1 bis 2, bis 12, Entschuldigung, da zeigt er, und macht deutlich, was bedeutet diese Freiheit in Christus zu haben? Welche Konsequenzen hat das? Welche Auswirkungen, welche Anwendung kommt greifbar? Da, bis dahin darf ich mich jetzt beschneiden lassen oder nicht? Und dann aber geht der Kapitel 5, die Verse 13 bis 26 und macht nochmal deutlich, dass wir jetzt in dieser Freiheit nicht zügellos sein dürfen, sondern es gibt etwas, was uns davor bewahrt, nicht in jeder Begierde und jeder Neigung hinterherzugehen, sondern da gibt es etwas Neues, eine neue Gesetzmäßigkeit. Und darum sage ich, das ist das Herzstück, wirklich, das gilt zu verstehen, das gilt zu erkennen. Liebe Geschwister, es ist wirklich, ich meine es ernst, wenn ich das sage, auch wenn ich bei jedem Abschnitt das glaube, das ist ein wichtiger Abschnitt, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt. Das ist ein sehr lehrreicher Abschnitt. Warum? Weil er uns wirklich hilfreich ist und uns zeigt, wie können wir das konkret anwenden. Denn da herrscht große Unwissenheit, große Unkenntnis. In der ganzen Landschaft, in der christlichen Landschaft herrscht hier große Unkenntnis. Es gibt extreme Haltungen und ich habe zu Beginn des Galaterbriefs euch ein, zwei Sachen vorgelesen. Ein paar Briefe, ein paar Artikel, ein paar Flyers, die man mir gegeben hat, das musst du verbreiten. Ich hoffe, vielleicht könnt ihr noch erinnern, da forderte einer, dass wenn Jesus ein Jude war, musst du auch ein Jude werden. Das gehört komplett, all das zu halten, hast du erlebt, du musst ein Jude werden. So in diese Extremhaltung. Ich bin mir sicher, dass das eine kleine Gruppierung ist, die gibt es. Aber dann gibt es eine andere Seite und die ist geläufig und die ist verbreitet und viele wissen nicht einmal, dass sie so denken, wie sie da denken. Und ein lieber Bruder, der hat mir vor längerer Zeit eine Nachricht geschrieben, ein fleißiger Student, der online die Bibelstunden verfolgt. Ich durfte seinen Werdegang so ein bisschen verfolgen mit jeder Mail, die er mir geschrieben hat, mit jeder Erkenntnis, mit jedem Verständnis. Hat mich sehr gefreut zu sehen, wie er gewachsen ist. Und er hat sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt, er tut es immer noch, und hat mir eine Nachricht geschrieben, eine Mail, und hat gesagt, Willi, was ist aber mit diesen Argumenten, was ist mit diesen Fragen, was ist mit diesen Einwänden? Es gibt sie. Und er nannte sie deswegen so die Argumente der Mitte. Das heißt, solche, die nicht sagen, wir müssen jüdisch werden und wir müssen jetzt das Gesetz halten, das ist notwendig für unsere Erlösung. Davon rede ich jetzt auch nicht, und auch die meint er nicht, sondern von denen, die sagen, nein, Gnade, absolute Gnade. Wir sind allein aus Gnade gerechtfertigt, aus Glauben. Jesus Christus hat uns erlöst und unsere Schuld befreit. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht das Gesetz halten, dass wir jetzt ohne Gesetz sind. Wir müssen trotzdem das Gesetz halten. Also solche, die auf der einen Seite sagen, nein, das Gesetz ist nicht unsere Rechtfertigung, aber dann dafür kämpfen und sagen, aber wir müssen trotzdem das Gesetz halten, und die haben ihre Gründe dafür. Und er hat so die einige Gründe aufgeschrieben und einige Argumente. Und ich möchte, bevor ich mit euch durch diese Verse lese, ich habe gedacht, ich mache das heute tatsächlich, ich werde wieder ein paar vorlesen, damit ihr das abspürt, wo hängt es. Welche Argumente werden eingeführt und wo, nach meinem Verständnis, ihr prüft, ob es sich so verhält, wo ist eine große Unkenntnis und Unverständnis? Und oft ist das so, dass man den halben Weg geht. Halber Weg wäre meines Erachtens schon schön. Man beginnt und dann hört man auf. Man erkennt zum Beispiel die Wahrheit, oh, ich bin gerechtfertigt aus Glauben und meine Sünden sind in Jesus vergeben. Danke, Jesus, und das war's. Und man macht sich keine Gedanken darüber, welche Auswirkungen hat das, warum das so ist und wohin führt das. Und wie passt das alles in den Zusammenhang mit allem, was ich jetzt bis jetzt geglaubt habe. Wie passt dieser Glaube, dass ich allein aus Gnade rechtfertigt bin, zu meiner Prägung, zu meiner Herkunft, zu meiner Theologie, zu meiner Gemeinde, zu den Liedern, die ich singe, zu dem Leben, das ich lebe. Wie passt das? Und ganz, ganz viele Christen machen das so. Sie beginnen, die nehmen das im Glauben an und dann bleiben sie da stehen und gehen nicht weiter. Und das ist ein großer Fehler. Das heißt, man muss den ganzen Weg gehen. Man muss sein Denken, unser Glaubensverständnis müssen wir ins Licht des Evangeliums stellen und fragen. Und das ist das Christusgemäß. Ist das, was ich bis jetzt geglaubt habe, entspricht es dem, was ich jetzt in Christus angenommen habe, ja oder nein? Und da ist meiner Meinung nach wirklich in der breiten Landschaft, der christlichen Landschaft, eine große Unkenntnis, viel Faulheit auch, ehrlich, diesen Dingen nachzugehen. Man beschäftigt sich damit, ja, warum nicht, es reicht doch, ich glaube doch, das ist doch genug. Aber da ist eine große Unmündigkeit dadurch, durch diese Faulheit. Aber zum anderen aber auch ein Unverständnis, und das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern einfach, die Bibel sagt, und ich gehe da mit den Propheten mit, mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Da fehlt Erkenntnis in Bezug der Auswirkung, der Tragweite, der Anwendung des Evangeliums. Und wenn ich euch das vorlese, ich bin mir sicher, viele von euch werden schon gleich merken, wo der Hase läuft und wo der Fehler liegt. Aber diese Fragen, die fand ich gut. Und ich habe ihm übrigens geschrieben, das ist schon länger her, warte, sei geduldig, wie ich auch. Und wenn wir zu Kapitel 5 und Kapitel 6 kommen, dann werden wir über diese Themen und über diese Fragen intensiver nachdenken. Vor kurzem schrieb er mir eine Erinnerungsmail und schrieb, Willi, der hat ja gesehen, wir kommen jetzt zum Kapitel 5. Bitte, wenn du jetzt Kapitel 5 und 6 noch, bitte denk an diese Fragen. Und deswegen habe ich gesagt, du bist fleißig und ich denke dran. Und ich nehme mit euch mit hinein in diese Fragen. Und ich dachte aber gut, als Einleitung, damit wir diese Verse lernen, jetzt anzuwenden, auch gerade in Bezug des Verständnisses. Ich kenne ganz, ganz, ganz viele, die sich reformatorisch nennen und bezeichnen. Und wenn ich das sage, dann meine ich damit, dass sie sagen, wir glauben an die Solas. Und die halten sie hoch, tue ich auch, ich liebe die Solas. Sola Scriptura, Sola Gratia, wir kennen das. Also wunderbare Wahrheiten, herrliche Wahrheiten. Das ist allein Christus, Gnade, die Schrift und so weiter. Ja? Und alles zu verherrlichen. Das ist etwas, da stehen wir dahinter, das glauben wir. Und sie halten diese Wahrheiten groß und zu gleichen Moment lehren sie und sagen sie, aber wir brauchen das Gesetz trotzdem. Ja, und das kriegen sie irgendwie hin. Wie, lese ich euch gleich vor, was der Kniff ist oder was das Verständnis ist. Und ich hoffe wirklich anhand dieser Verse, und damit hoffe ich genug, euch neugierig gemacht zu haben, anhand dieser Verse das zu zeigen, dass das einfach nicht funktioniert und warum nicht. Lasst mich euch das kurz zeigen. Folgende Argumente werden aus der sogenannten Mitte dargebracht, das heißt solche, die versuchen, das beides zu verbinden. Gesetz und Gnade gehören zusammen, sind untrennbar. Die kannst du nicht trennen, die gehören zusammen. Wie wird das getan? Der erste Punkt, es ist jetzt keine Wertung, ich habe sie einfach so genommen, wie ich sie bekommen habe. Es geht darum, das habe ich oft schon gehört, gerade von sogenannten Reformierten, an Gnade Glaubenden und an Erlösung Glaubenden, allein durch Jesus, durch sein Blut. Diese würden das alles genauso bekennen und ich glaube sogar auch ehrlich von ihrem Herzen. Aber dann sagen sie, dass wir dazu befähigt wurden, aus Gnade das Gesetz zu halten. Das ist die Argumentation. Das heißt, unter dem Gesetz zu stehen, samt Fluch, samt Fluch, Todesstrafe oder es unter der Gnade zu halten, ist ein Unterschied. Also sie sagen, es gibt einen Unterschied, ob wir unter dem Gesetz, unter dem Fluch sind oder ob wir aus Gnade das Gesetz halten. Das muss man unterscheiden. Das heißt, nach ihrem Verständnis wurden wir nur von dem Fluch befreit. Von was nicht? Nicht von dem Gesetz. Wir wurden nur von dem Fluch befreit. Und wohin führt uns diese Freiheit? Damit wir aus Gnade das Gesetz halten können. Das ist der Kniff, der da gemacht wird. Das bedeutet, ich lese einfach in den Worten, wie es geschrieben ist, das Gesetz wird sozusagen unter der Gnade gehalten und es wird aus Liebe und Dankbarkeit gehalten. Also das Gesetz halten wir, weil wir dazu jetzt befähigt worden sind. Und unsere Motivation, das Gesetz zu halten, ist nicht, damit wir gerechtfertigt werden. Das wissen wir doch, das können wir nicht. Wir werden gerechtfertigt nur durch das Blut Jesu Christi. Ja, aber jetzt sind wir dazu befreit worden, aus Liebe und Dankbarkeit das Gesetz zu halten, das mosaische Gesetz. Das ist die Freiheit und das ist das, wie das jetzt beides zusammenkommt. Das Gesetz ist da, aber unsere Motivation, das Gesetz zu halten, ist eine andere. Glaubt mir, habe ich schon oft gehört, immer wieder und sogar manchmal von dieser Kanzel hier. Ja, so das, aber nicht von unseren Brüdern. Entspannung. Das ist aber nicht das, was das, die Anwendung ist. Das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Ein anderer. Es hat sich lediglich eine Änderung der Rechtsprechung geändert. Das heißt, wir werden gerecht gesprochen allein aus Glauben. Das hat sich geändert, aber nicht der Anspruch, das Gesetz zu halten. Nur die Rechtsprechung hat sich geändert. Was das bedeutet, ich lese euch vor. Oder zumindest das, was mir geschrieben worden ist. Der neue Bund ändert die Rechtsprechung. Also ändert das, was uns gerecht spricht. Das ändert sich. Was macht dich gerecht? Das hat sich geändert. Nicht mehr das Gesetz macht dich gerecht, sondern der Glaube. Das hat sich geändert. Klingt gut, gell? Deswegen sage ich, das klingt alles gut. Ich hoffe, ihr seid heute fit genug, um mit mir diese Fragen durchzugehen. Nämlich Rettung, Glaube und keine Werke mehr. Wir haben die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Alle Amen, Amen, herrlich. Ich höre zwar das von euch nicht, aber na, ihr wisst, irgendwas kommt noch, gell? Ich bin vor Gott gerecht, alleine, groß geschrieben, nur aus Glauben. Schön. Und dann? Rechtfertigung geschieht ohne Gesetz. Wunderbar. Doch Heiligung geschieht durch den Gehorsam gegenüber dem Gesetz im Halten des Gesetzes. Rechtfertigt bin ich durch Christus. Heiligung aber geschieht durchs Gesetz. Das hat Christus für mich getan. Das muss ich tun. Und was muss ich tun, um geheiligt zu werden? Das Gesetz halten. So werden auf eine andere Weise die Dinge miteinander verknüpft. Merkt ihr, ich lese die Gesetze und das klingt alles richtig. Und dann kommt etwas hinzu. Irgendwas wird hinzugefügt und dann wird es krumm. Dann wird es schief. Und dann ist es nicht mehr der Wahrheit entsprechend. Warum? Die Verse, die ich vorhin gelesen habe, die werden es so klar sagen und deutlich machen, warum das nicht geht. Weiter, es ist noch nicht fertig, einige Punkte gibt es noch. Geist bekommen, um Gesetz zu halten, das ist der nächste Punkt. Höre ich auch oft. Das heißt, wir wurden gerettet und wurde der Heilige Geist gegeben, mit einem Ziel, der Geist wurde gegeben, damit wir das mosaische Gesetz halten können. Habe ich auch wirklich, das glaubt mir, das wird sehr, sehr oft so gelehrt. Gerade in der reformatorischen Theologie ist das so der Kniff. Wir wurden befähigt. Vorher konnten wir nicht das Gesetz verstehen. Vorher konnten wir nicht das Gesetz erkennen, auch begreifen, was Gottes Gedanken da sind, auch und nicht halten. Aber jetzt sind wir wiedergeboren. Der Geist ist uns gekommen und der ist unser Beistand, um was zu tun? Das Gesetz zu halten. Dafür haben wir den Heiligen Geist bekommen, um das mosaische Gesetz zu halten. Der Geist befähigt uns, das Gesetz zu halten und zu wollen. Also, auch dass wir das Gesetz halten wollen, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Wir werden vom Geist geheiligt, um das Gesetz Mose halten zu können. Also die Heiligung des Geistes in uns bewirkt das Anliegen, das mosaische Gesetz halten zu können. Das ist das Werk des Geistes in uns. Da raten wir ganz schön viele Bibelstellen, von dem, an die ich denken muss, wenn der Herr sagt, ich sende euch einen Beistand damit. Und ich überlege, wann hat Jesus gesagt, dass der Geist kommen wird, um uns zu befähigen, das mosaische Gesetz zu halten? Ja. Da merkt ihr, kommt mein Volk um an Mangel an Erkenntnis, weil sie keine Differenzierung machen, die ich wirklich bemüht habe, mit euch zu lernen, von welchem Gesetz redet Jesus, als er sagt, haltet meine Gebote. Er sprach da nicht vom mosaischen Gesetz. Wenn er sagt, ich sende meinen Geist, damit er euch führe in alle Wahrheit, in Beistand, ich lasse euch nicht allein, dann sagt er mit keinem einzigen Wort, damit ihr das Gesetz halten könnt, sagt er kein einziges Mal. Aber das wird gelehrt, das wird behauptet, unter anderem, vielleicht anders formuliert, aber letztendlich von Inhalt. Jetzt wird es ein bisschen absurd und skurril. Gesetz halten bedeutet weniger Bestrafung. Was damit gemeint ist, folgendes. Umso mehr wir das Gesetz halten, umso weniger werden von Gott bestraft. Das heißt, in unserem Leben, wer die Gebote Gottes befolgt, dem geht es auch gut. Das Gesetz ist da, um uns vor Schaden zu bewahren. Also willst du, dass es dir gut geht, dass du von Gott gesegnet wirst, dann halte das Gesetz. Wenn es dir nicht gut geht, weißt du warum? Du hältst das Gesetz nicht. Das Gesetz ist da, es bewahrt dich vor Schaden, vor Strafe. Liebe Geschwister, ich hoffe, ihr versteht und erinnert euch zuerst und dann versteht ihr, warum ich mir so viel Zeit genommen habe, um mit euch zu sagen, was ist die Funktion des Gesetzes? Wozu wurde das Gesetz gegeben? Warum hat Gott das Gesetz gegeben? Lehrt die Schrift, das Gesetz ist gegeben, um dich vor Strafe zu bewahren? Damit Gott dich nicht bestraft? Nein, das Gesetz ist die Grundlage der Strafe. Das bewirkt genau das, dass Gott dich bestraft. Denn ohne Gesetz keine Zurechnung, keine Strafe. Durchs Gesetz kommt Strafe. Wie völlig verdreht, völlig verdreht. Geht weiter. Nächste schlaue Argumentation. Könnt ihr noch? Es zeigt sich jetzt, ob ihr prüfen könnt oder nicht. Wir gehören zu Israel, also gilt das Gesetz für uns. Wir gehören jetzt zum Volk Israel, weil wir in den Ölbaum hineingepropft worden sind. Daher gilt auch das Gesetz für uns. Das ist die logische Argumentation. Also, wenn wir jetzt eingepropft sind, dann gehören wir zu diesem Israel und Israel hat das Gesetz, also müssen wir das Gesetz halten. Jetzt gehen sie sogar noch weiter und sagen, wenn Israel der Name für das auserwählte Volk Gottes ist, dann ist jeder, der von Gott erwählt wurde, ein Israelit. Also jeder, der erwählt ist, automatisch Israelit, weil Israel ist ja das auserwählte Volk. Und jetzt die Anwendung. Dann ist jeder ein Israelit. Und somit stand er symbolisch gesehen zusammen mit Mose an dem Berg Sinai und hat Ja gesagt zu dem Bund mit Gott. Das heißt, Wenn du ein Israelit bist, dann bist du sozusagen symbolisch auch da am Bund, am Berg Sinai gewesen, übrigens, der für Hagar steht, gell? Und hast auch, als Gott das Gebot gegeben hat, hat das Volk was gesagt? Ja, das wollen wir alles tun. Alles klar. Also wenn du eingepropft wirst, dann bist du Israelit, dann bist du, stehst du unter diesem Bund. Das heißt, du bist unter dem ersten Bund. Du bist ein Nachkomme Hagars. Hagar. Nicht Hagar ist. Hagar in der Linie Ismaels. Du bist ein Sklave. Und du hast ja mit Mose Ja gesagt. Puh. Das ist von der sogenannten Mitte die Argumentation. Klingt, wie viel habe ich versucht aufzuzeigen, dass wir zum geistlichen Israel gehören, gell? Jetzt kann man das nehmen und sagen, ah ja, wenn wir Israel sind, alles klar. Wenn man das nicht fein, Wort nicht in gerade Richtung schneidet, wenn man das nicht unterscheidet, was bedeutet, hineingeproppt zu sein, in welches Israel, welcher Ölbaum, wer gehört dazu, was ist diese Linie, was ist diese Nachkommenschaft, wer ist wirklich Gottes Volk, wer sind wirklich die Auserwählten, Kinder der Verheißung oder Kinder des Fleisches? Wenn man das nicht unterscheidet, liebe Geschwister, kommt sowas dabei raus. Mein Volk kommt an Mangel an Erkenntnis. Und obwohl sie behaupten, an Jesus zu glauben, leben sie immer noch unter dem Gesetz. Und mit den Worten des Paulus, dann sind sie aus der Gnade gefallen und Christus nützt ihnen nichts. Obwohl sie auf Christus bauen und beanspruchen, er nützt ihnen nichts. Das sind harte Worte, ernsthafte Worte, wirklich ernsthafte Worte. Man stützt sich auf etwas, was einem nichts bringen wird. Das Erwachen wird groß sein, mit großem Erschrecken. Deswegen sage ich, es ist sehr wichtig, sehr lehrreich, dass wir diese Dinge fein differenzieren und wirklich das Wort in gerade Richtung schneiden. Jetzt kommt das Beste, habe ich für den Schluss aufgehoben tatsächlich, aber stand auch fast am Ende. Wir sind befreit und losgekauft von den Folgen des Gesetzes. Ah, das habe ich am Anfang schon auch gesagt, aber ich lese es ruhig vor. Wir sind nicht befreit und losgekauft vom Gesetz selber, sondern wir sind von den Folgen, von dem Fluch der Sünde und des Todes losgekauft und befreit. Das ist, was uns weggenommen wurde. Das heißt, dass, ich lese, was das bedeutet. Wir sind nicht vom Gesetz frei, sondern vom Fluch des Gesetzes. Er hat unsere Sünden getragen, sodass wir frei sind. Darum ist er für uns gestorben. Das heißt, wenn wir das Gesetz halten, nein, andersrum, wir sind nicht vom Gesetz befreit, sondern nur von dem Fluch. Das heißt, unser Auftrag ist trotzdem, das Gesetz zu halten. Aber wenn wir es brechen, dann kriegen wir es vergeben. Das ist die Argumentation. Das Gesetz musst du halten, aber es ist ja offensichtlich, dass wir es nicht alle halten können. Dafür ist Jesus gestorben, damit du es, obwohl du es versuchst, es nicht hältst, trotzdem Vergebung kriegst. Das ist ein anderer Ansatz. Jetzt kommt noch ein Satz und damit schließe ich für mit dieser, nicht die Bibelstunde, aber diese Position der Mitte, diese Vermischung von Gnade und Gesetz. Da sieht man, und das, ich glaube, ich lese es wirklich am Stück, da sieht man, das ist wahrscheinlich aus einem Schreiben heraus, aus einer Auseinandersetzung. Da sieht man leider, dass du meinen Glauben weiterhin nicht verstanden hast. Ich glaube nicht, dass mich das Gesetz Mose gerecht spricht, sondern dass es Sünde aufdeckt. Haben wir auch gelernt, gell? Diese Sünde will ich dann nicht weiter ausleben, wenn ich gerecht gesprochen wurde durch das Blut Christi. Du zeigst also selber, dass das Gesetz gut ist, um Sünde zu erkennen. Dann zeigt das Gesetz dir die Sünde auf und du willst weiter darin leben? Natürlich nicht. Das Gesetz zeigt mir, den Sabbat nicht halten ist Sünde. Ich bitte um Vergebung und ändere mein Verhalten. Das ist es, was ich glaube und lebe. Das Gesetz gilt nach wie vor dir. Ich werde das nicht gerechtfertigt, aber das Gesetz zeigt mir immer, wo ich sündige. Also muss permanent mir das gesagt, Willi, du übertrittst zum Beispiel den Sabbat. Dann ändere ich mein Verhalten und halte den Sabbat. Das heißt, an welchem Tag muss ich ruhen? Am Samstag. Nicht arbeiten. Nichts tun. Wenn da jemand verhalten, danke das Gesetz, dann mache ich das. Okay? Wie verhält sich das Wort, dass wir uns dann nicht unterjochen sagen, und weder der Sabbat noch Neumonde? Von welchem Sabbat ist die Rede? Aber das wird so verstanden, das Gesetz brauche ich. Und das ist die Argumentation. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir das nicht begreifen, wo der Haken liegt, werden wir Kapitel 5, vor allem auch die Verse 13 bis 26 und ihre wirklich Lehrgehalt nicht wirklich fassen können. Die Argumentation ist, ja, uns wurde vergeben und wir sind gerechtfertigt. Aber wir brauchen das Gesetz immer noch. Warum? Nicht, damit wir dadurch gerechtfertigt werden, sondern damit wir nach wie vor einen Maßstab haben, der uns sagt, was gut und böse ist. Der uns zeigt, was Sünde und nicht Sünde ist. Darum brauchen wir immer noch das Gesetz. Sonst sind wir ja, dann können wir sündigen ohne Ende. Also müssen wir immer noch das Gesetz haben und aufstellen. Versteht ihr? Das ist eine absolute Unkenntnis des neuen Bundes. Es ist eine Unkenntnis darüber, was Christus neu gemacht hat. Nämlich, dass es eine neue Gesetzmäßigkeit gibt. Dass nicht das Gesetz uns lehrt, was Sünde und nicht Sünde ist, sondern der Geist. Eine neue Gesetzmäßigkeit. Das Gesetz Christi wird Paulus aus dem Galaterbrief nennen. Oder das Gesetz des Geistes, des Lebens wird er es nennen. Und das ist der Punkt, wo ein Unverständnis herrscht. Und aus vielen Gründen, weil es einfach eine mangelhafte Lehre vom Heiligen Geist gibt. Ein Grund, warum zum Beispiel das passiert ist, weil man Angst hat, das könnte man einen falschen Geist sich einholen, also wird alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun, ausgeblendet. Ja. Auf der anderen Seite einfach auch, wie ich vorhin sagte, eine gewisse Faulheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, der Schrift, und zu studieren, was bedeutet, dass wir im Zeitalter des Geistes leben. Apostelgeschichte, das Kommen des Geistes, die Wirkungen, die Frucht, die Notwendigkeit, die Gabe, all diese Dinge. Ein guter Abschnitt, um das zu lernen, was es bedeutet. Ich glaube, an dieser Stelle sage ich kurz schon was. Nein, sage ich noch nicht. Nein, noch nicht. Das sind so die Fragen der Mitte oder die Argumente, nicht Fragen, Argumente. Das bedeutet, das sind die Versuche, dass die Gnade und das Evangeliums, der Glaube, Jesus Christus, Erlösung und das Gesetz zusammenzubringen. Und der Kniff ist darin, dass man A sagt, wir wurden dazu befreit, um das Gesetz halten zu können. Zweitens, uns wurde der Geist gegeben und dazu befähigt, dadurch wurden wir befähigt, das Gesetz zu halten. Und drittens, wir bekommen die Erlösung, haben wir deswegen, weil wir ja das Gesetz zwar halten, aber trotzdem fallen, und darum brauchen wir die Vergebung. Und da ist der Unterschied. Und im alten Bund musstest du halten, aber du hast ja keine Chance, du bist verurteilt. Im neuen Bund, du hältst es, aber du hast halt die Gnade, weil du es halt brichst. Das ist die Art, wie diese Dinge zusammenkommen. Und wenn man unmündig ist, wenn man leichtgläubig ist, wenn man nicht prüft oder wenn man das einfach mal so hört, dann denkt man, ja, klingt doch gut, klingt doch richtig, ist aber falsch, ist nicht der Wahrheit entsprechend, das ist nicht evangeliumsgemäß, es ist nicht christusgemäß. Und das ist der Punkt bei den Galatern. Das ist die Art und Weise, wie die zu dem Evangelium etwas hinzugefügt haben. Wir kennen dieses Christus Plus und aus dem Evangelium ein anderes Evangelium gemacht haben. Liebe Geschwister, ich sage es, wie ich hier stehe, soweit mir Gott helfe und ich mit von der Schrift. Alles, es ist ein anderes Evangelium. Da, wo man das lehrt, dass wir befreit worden sind, um das Gesetz zu halten, ist ein anderes Evangelium. Ich möchte euch jetzt durch die Verse mit hineinnehmen, durchgehen und schauen mit euch, was das Wort Gottes sagt. Ich bemühe mich wirklich, ich sage es in der Demut, jetzt nicht, jetzt sage ich euch, wie es richtig ist, ich bemühe mich, mit euch durchs Wort zu gehen. Und ich liebe diese Verse, weil die sind eigentlich so direkt, so klar. Also eigentlich schwarz auf weiß könnte man sagen, gell? Aber ich weiß, das ist ein Geist. Worte sind Geist und die müssen wir geistlich deuten. Der Geist muss sie lehren. Ich hoffe und bete dafür, dass der Herr Jesus diese Wahrheit in unseren Herzen wirklich bestätigt. Beginnen wir Kapitel 5, Vers 1. Und ich bin Jesus wiederum so dankbar, dass sein Tempo mit unserer Gemeinde so herrlich ist. Er spart mir viel Arbeit, indem er mich zeitgleich durch den ersten Johannesbrief gehen lässt und durch den Galaterbrief. Und ich kann nicht anders sagen, ich fange wieder einen Abschnitt an und sage, das ist doch das, was ich gerade im ersten Johannesbrief mache. Und das ergänzt sich für mich sehr gut. Warum? Weil bevor Paulus jetzt die Anwendung macht, macht er einen Aufruf. Er spricht eine Warnung aus. So ähnlich wie Johannes das getan hat, nämlich glaubt nicht jedem Geist, prüft die Geister. Und genau das Gleiche macht Paulus auf seine Art und Weise hier. Das ist die Anwendung. Wenn wir begriffen haben, dass wir Kinder der Freien sind und nicht mehr unter dem Gesetz sind, dann sagt er, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest. Bitte, steht fest. Das ist die Mahnung, die Bitte, der Appell, wie wir das auch nennen können. Steht nun fest und dann heißt es, und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Legt euch nicht wieder ein Joch. Nehmt nicht wieder ein Joch auf euch. Hört auf. Bitte, bitte. Steht fest, nämlich in der Freiheit. Denn wenn jemand zu euch kommt und ihr sagt, ihr müsst das Gesetz wieder halten, dann sagt Paulus, was bedeutet das? Ein Joch anziehen. Übrigens, wir haben schon einen, oder? Da gab es jemanden, den ich sehr liebe und ich hoffe, ihr auch, der hat gesagt, kommt her zu mir, alle mühseligen und beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben von all euren Mühen. Denn mein Joch ist leicht und meine Last. Und kommt zu mir und lernt von mir, was es bedeutet. Ich bringe euch Ruhe. Ich bin sanftmütig, ich bin langmütig. Kommt, Jesus sagt, lernt von mir, was für ein Joch ich euch gebe, im Unterschied zu all denen, die euch ein Joch aufgelegt haben. Er redet darüber zu den schriftgelehrten Pharisäern, dass sie genau das tun, dass sie ein Joch auf die legen, die selber aber nicht, den selber nicht tragen können. Von was redet er? Von der Notwendigkeit halten des Gesetzes. Denn sie sagen, du sollst nicht und du sollst, aber selber tun es nicht. Das ist der Vorwurf, den Jesus macht. Er sagt nicht, das Gesetz ist falsch, das Gesetz ist böse, das ist teuflisch. Das übrigens hoffe ich hoffe, ihr habt es verstanden, das habe ich nie gesagt. Das Gesetz ist heilig, es ist gerecht, es ist gut, es ist von Gott, es kann nicht schlecht und falsch sein. Nur, es wurde gegeben als ein Dienst des Todes. Es ist ein Joch, das dich versklavt und dir aufzeigt, nämlich du bist ein Sünder. Dieses Joch ist nicht in der Lage, dir die Kraft zu geben, die Last zu ziehen. Du kommst nicht vorwärts. Paulus bittet und sagt, hört auf. Ich bitte, steht fest. Widersteht. Das ist ein geistlicher Kampf. Es ist wirklich ein geistlicher Kampf. Und dieser geistliche Kampf ist ein Kampf um Erkenntnis. Es ist ein Kampf um Verständnis. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen diese Gedankengebäude. Hier wird ein Gedankengebäude aufgebaut, eine Festung aufgebaut. Nach außen sieht das wie eine Kirche aus. Und das ist ein Gefängnis. Die Menschen gehen da hinein und werden da gefangen und sterben da. Ich finde es so herrlich, wie er beginnt und sagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das ist doppelt gemoppelt, oder? Fühlt sich fast so an. Für die Freiheit hat euch Christus frei gemacht. Ja klar, für was sonst, gell? Warum schreibt er es so? Wie könnte man das anders formulieren? Für Rettung hat euch frei gemacht. Für Vergebung hat euch frei gemacht. Für Erlösung hat euch frei gemacht. Für die Gnade hat euch frei gemacht. Wir können ja so viel jetzt einfügen, eigentlich für was er uns frei gemacht hat. Aber er sagt, für die Freiheit euch frei gemacht. Das heißt, Ziel Gottes für dich und für mich ist was? Freiheit. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Frei. Von was frei? Ein Tick zu schnell. Was hält uns gefangen? Die Sünde. Versklavt unter die Sünde. Was ist die Kraft der Sünde? Das Gesetz. Wir sind doch nicht einfach so vom Gesetz befreit. Ach, das Gesetz ist ja schlecht. Ich muss euch vom Gesetz befreien. Nochmal, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Es ist von Gott gegeben. Hat einen Zweck. Es wurde für eine Zeit uns gegeben. Haben wir alles gelernt. Für eine bestimmte Zeit. Warum? Es überführt uns von Sünde. Es zeigt, du bist versklavt von Sünde. Du denkst, du bist frei. Du bist nicht frei. Du denkst, du hast freien Willen. Von wegen. Du willst nicht sündigen, aber... Wer von euch will sündigen? Wer tut es trotzdem? Wo ist euer freier Wille? Wird so hochgehalten. Das Gute, das Schlechte. Wir sind befreit von der Versklavung unter die Herrschaft der Macht der Sünde. Um davon befreit zu werden, mussten wir auch von dem befreit werden, was in uns die Sünde erregt und erzeugt. Und das ist das Gesetz. Das heißt, wenn wir aber wieder ein Joch anziehen, und das tut mir leid für die Wiederholung, dann nehmen wir uns das wieder an, das uns wieder zur Sünde verleitet und uns die Sünde wieder erregt und uns wieder unter die Sklaverei bringt. Deswegen sagt er, für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Seht zu und steht fest, lasst euch nicht wieder ein Joch der Sklaverei belasten. Das ist wirklich eine Last. Nochmal, Sklaverei bedeutet unter dem Gesetz sein. Das ist doch der Kontext von allem. Wir sind doch Nachkommenschaft der Freien. Wir sind nicht Sklaven. Also nehmt nicht das, was den Sklaven gehört. Zieht an mein Joch, sagt Jesus. Freiheit, zu Freiheit berufen. Jetzt schaut mal, ich liebe diese Formulierung aus dem Grund, weil sie fein ist. Und die sagt Folgendes. Zu was hat Christus uns frei gemacht? Was habe ich euch vorgelesen? Was ist die Meinung der Mitte? Zu was hat Christus uns frei gemacht? Um das Gesetz zu halten. Das behaupten sie. Christus hat dich frei gemacht, damit du das Gesetz halten kannst. Das behaupten sie. Das ist die ganze Argumentation und Logik. Den Geist gegeben, dich dazu befähigt, damit du das Gesetz halten kannst. Paulus beginnt und sagt, er hat euch frei gemacht vom der Sklaverei, vom Gesetz. Die Mitte behauptet, wir sind nicht dem Gesetz gestorben. Wir sind dem Fluch gestorben. Wir wurden nicht vom Gesetz befreit, sondern nur von dem Fluch. Dem Gesetz sind wir nie gestorben. Unter dem Gesetz sind wir immer noch. Das Gesetz brauchen wir immer noch. Nur der Fluch ist nicht mehr da. Das ist die Argumentation. Du bist nicht befreit vom Gesetz. Du bist befreit vom Fluch, das heißt vom Tod. Das ist gegen die Schrift. So klar gegen die Schrift. So eindeutig gegen die Schrift. Wir sind befreit worden zu Freiheit, nicht zu Gehalten des Gesetzes. Zu Freiheit wurden wir befreit. Darum ist diese komische Formulierung. Wozu wurdest du befreit? Damit du frei bist. Boah, wie gut, oder? Ein Kind der Freien, nicht der Magd. Ein Kind ist der, der frei ist. Übrigens, ist frei. Liebe Geschwister, diese Wahrheit ist so groß. Damit du an Christus glauben kannst, dass du Gott erkennen kannst und seine Gerechtigkeit, dazu musst du frei werden. Frei von all den Bindungen, all den Lasten, all den Prägungen, all den Gedanken. Er hat dich befreit. Ich könnte jetzt anfangen, damit du glauben kannst, musst du dazu befreit werden. Er hat dich befreit, damit du Christus sehen kannst. Er hat dich befreit, damit du die Sünde als Sünde erkennst. Er hat dich befreit, damit du die Herrlichkeit Gottes sehen kannst. Sonst, wir waren versklavt, verfinstert am Verstand, mangelnd der Herrlichkeit Gottes. Wir lebten in dieser Welt, dachten wie diese Welt, wurden getrieben vom Geist, der Macht, der Luft in unseren Herzen, dass wir die Begierden, die Gedanken taten und waren von Natur Kinder des Zorns. Das waren wir. Aber jetzt sind wir frei. Wir wurden da rausgerettet. Frei gemacht. Zur Freiheit wurden freigemacht. So, das ist eine Errungenschaft. Dafür hat Jesus gezahlt. Er hat einen Preis gezahlt, sein Leben hingegeben, damit du frei bist. Und du willst dich wieder freiwillig unterjochen lassen? Wie, warum? Jesus macht dich frei und du gehst wieder zurück, gell? Keine Ahnung. Würden wir leben in bestimmten Zeitaltern, wo es Sklaverei noch öffentlich gelebt wurde, die Ausbeutung, dann würde ich hingehen an Sklaven und sagen, hey, du tust mir so leid, ich kaufe dich frei, ich zahle den Preis und sage, du bist frei, geh, du musst nicht mal jochen und da mal lochen, du musst dich nicht mal schlagen lassen, du darfst selber tun, was du willst, das darfst du, echt. Du kannst hier gehen, dahin gehen, du bist frei. Und ich bezahle das, ich unterschreibe den Vertrag, gesetzlich geregelt, steig auf mein Pferd, das ist ungefähr die Zeit, und reit los und guck zurück und er geht wieder aufs Feld zu dem Sklaventreiber. Versteht ihr? Warum gehst du dahin? Man hat mir gesagt, ich muss das tun. Ja, du bist frei. Komm her. Und dann zeige ich ihm den Vertrag. Mein Konto, das Geld ist weg, ist bezahlt. Wirklich. Du bist frei. Manche brauchen Ewigkeit, um das zu begreifen. Und die laufen immer und immer und immer wieder zurück. Warum? Weil irgendjemand, der kommt und sagt, nee, nee, übrigens, das reicht nicht. So frei auch wieder nicht. Immer und immer wieder. Und das ist genau das, was die judaistischen Lehrer gemacht haben. Das ist genau, was heute noch gemacht wird. Man behauptet zwar, ja, frei, aber nicht ganz. Ich habe mit ihm ausgemacht, dass du noch so viel und so viele Stunden ableisten musst. Meinetwegen kannst du Sonntag dahin gehen, aber unter der Woche bin ich dein Herr. Nein. Völlige Freiheit. Zu Freiheit freigemacht. Mehr Freiheit gibt es nicht. Welche Auswirkungen hat diese Freiheit? Was bedeutet das? Und vor allem, wir müssen diese Freiheit beschützen. Wirklich, wir müssen diese Freiheit beschützen. Bevor diese Freiheit muss zuerst erkannt werden. Das ist der erste Schritt. Und das ist wirklich, was ich sage, da fehlt wirklich Erkenntnis in der christlichen Landschaft. Wir sind wirklich frei. Mit Freiheit können viele nicht umgehen. Die haben echt Angst, dann Zügellosigkeit. Darum Kapitel 5, Vers 13. Dann zweite, diese Freiheit muss aber auch angenommen werden. Es reicht nicht nur, sie zu erkennen, man muss auch annehmen und sagen, okay, ich nehme diese Freiheit an, ich nehme dieses Geschenk an. Weißt du, wann du diese Freiheit angenommen hast? Wenn du anfängst, ihm für die zu danken. Solange du noch bittest, dass du frei werdest von X und Y, bist du nicht frei. Beziehungsweise, du bist frei, hast aber es noch nicht erkannt. Darum beten wir, dass der Gott, der Vater, unser Jesus Christus, durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung seiner selbst uns die Augen öffnet, Augen des Herzens, damit wir erkennen können, was uns in Jesus Christus alles geschenkt ist. Mögen wir doch erkennen, was wir haben, dann auch annehmen und sagen, ich danke dir dafür, danke dir dafür. Das ist der zweite Schritt. Und wisst ihr, was der dritte Schritt? Es verteidigen. Dafür kämpfen. Viele haben es erkannt, haben es angenommen und vergessen, dass das ein geistlicher Kampf stattfindet und sind wieder zurück. Die kämpfen nicht dafür. Aus welchen Gründen auch immer. Lohnt sich nicht, keine Lust, spaltet die Gemeinde, schafft Unfrieden. Aber das ist unser Auftrag, kämpfen. Den Glauben zu kämpfen, den ein für alle Mal überlieferten Glauben, den müssen wir verteidigen. Für diesen Glauben müssen wir kämpfen. Das ist wirklich Bestandteil deines und meines Glaubenslebens. Und jetzt meine ich nicht nur von der Kanzel, ich meine nicht nur in der Gemeinde, in deinem persönlichen Leben. Du musst dafür kämpfen, diese Wahrheit zu bleiben. Jeden Morgen aufstehen, es kommen Zweifel, es kommen Angriffe, deine Erfahrungswerte. Du musst dafür kämpfen, für diese Wahrheit. Damit du in ihr bleibst, nicht bekommst, in ihr bleibst. ist ein geistlicher Kampf. Und die Waffenrüstung brauchen wir dafür. Wir müssen wissen, wie wir diesen Kampf kämpfen und wie wir da bestehen können an dem üblen Tag, wenn es schwierig wird. Ich möchte euch aber auch etwas zeigen. Für Freiheit hat uns Christus freigemacht. Was steht da nicht? Ihr seid frei, ihr habt euch befreit. Ihr habt euch für die Freiheit jetzt nun befreit. Niemand befreit sich selbst, das ist passiv. Das heißt, es ist etwas, was dir gegeben ist. Diese Freiheit ist ein Gnadengeschenk. Diese Freiheit gibt es nur in Christus und nur durch Christus. Und das ist, was ich vorher kurz sagen wollte. Ich warte noch kurz. Diese Freiheit wird dir gegeben. Kein Sklave sagt, aber hallo, wie kann es sein, dass ich nicht frei bin? Oder? Hey, das ist ungerecht. Du bist frei, ich bin nicht frei. Das ist Ungerechtigkeit. Und ändert sich was? Es ist absolute Gnade, wenn Christus uns befreit. Das ist etwas, was Christus tut. Es ist etwas, was nur in ihm und durch ihn geschieht. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Christus befreit aus dieser Knechtschaft. Christus befreit aus der Sklaverei. Christus befreit von dem Gesetz. Glaubt ihr, dann schickt euch wieder zurück und sagt, aber okay, aber du musst trotzdem der Sklave bleiben. Ich habe zwar bezahlt. Nein, er hat uns befreit. Christus hat es getan. Das heißt, aus diesem Grund sage ich, ist das Christusgemäß, wenn man sagt, Jesus hat uns die Übertretung des Gesetzes zwar bezahlt, aber er hat uns in diesem Sklaventreiber überlassen. Diesem, wie haben wir den genannt im Galaterbrief? Zuchtmeister. Das Wort gerade nicht eingefallen. Hat uns diesen Zuchtmeister weiterhin überlassen, der uns züchtigt? Nein. Er hat uns frei gemacht. Was für eine tiefe, tiefe Wahrheit. Jetzt. Und das ist ja oft so, dass wir oft aus Erfahrung entscheiden, ob etwas wahr ist oder nicht, ob es jetzt funktioniert. Die Woche ein langes Gespräch mit einem Mädel gehabt. Und sie kam und sagte, wie kann ich das formulieren? Wie kriege ich es auf den Punkt? So viele Gedanken. Dann sagt sie mir, mein Glaube, es funktioniert nicht. Und dann sage ich, okay. Wenn du nach etwas suchst, was funktioniert, dann bist du hier falsch. Wenn es nur darum geht, an etwas zu glauben, anzunehmen, was funktioniert, ach, es funktioniert, dann ist es richtig. Es funktioniert, dann ist es falsch. Wenn das der Verständnis, dann hast du eine Breite von Religionen, wo du es ausprobieren kannst. Was funktioniert? Was gibt dir Ruhe, was dir gelassen hat? Für den einen ist Yoga funktioniert. Da muss morgens ein bisschen verbiegen. Und dann ist er entspannt und es funktioniert. Für den anderen ist der Kaffee die Religion. Funktioniert auch. Gibt Energie, Durchhaltevermögen. Es gibt so viele Dinge. Für die anderen Meditation, für die anderen Kasteiung, für den anderen so viele Dinge, die man tut und die man sagt, das hat mir gut getan. Und wenn das der Maßstab für die Wahrheit ist, ob es richtig oder falsch ist, dann gute Nacht. Wenn das dein Maßstab für die Wahrheit ist, dann ist es nicht christusgemäß. Dann ist das Prüfkriterium komplett woanders. Und das war die Arbeit zu zeigen, dass das nicht darum geht zu sagen, ob es funktioniert oder nicht. Und dann kannst du dann entscheiden, ist mein Glaube noch echt oder nicht. Hier geht es um meine Person. So, aber manche sagen, aber es funktioniert nicht. Wenn ich nicht das Gesetz habe, funktioniert es nicht. Ich brauche das, ich brauche diesen Zuchtmeister, sonst lebe ich in Sünde. Konkret mit Menschen gesprochen, die kamen zu mir, sagten, das klingt so gut mit der Gnade, aber ich habe Angst, dann werde ich ja sündigen. Ich brauche doch irgendwas, was mich zurückhält. Und nicht wenige haben die Gnade ausprobiert und gemerkt, das hat ja nicht gereicht, um sie von der Sünde wegzuhalten. Als ob man es ausprobieren kann. Entweder bist du unter der Gnade und in dem neuen Bund, oder du bist es nicht. Entweder gehörst du zu den Kindern der Knechtschaft oder zu der Freien. Und nur weil du denkst und vielleicht hoffst, ein Freier zu sein und versuchst, wie einer zu leben, bedeutet nicht, dass das funktioniert. Entweder mangelt es uns an Erkenntnis, dass wir in der Wahrheit leben, oder wir spielen nur Kinder der Freiheit, sind es aber nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass viele, die sich Christen nennen, Freie spielen, aber sind noch nie in die Freiheit gelangt. Und darum versuchen sie es und scheitern bitter, weil sie sagen, ja, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wisst ihr, was mein Herr sagt? Für die Freiheit hat er uns frei gemacht. Er sagt, wenn ich euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Wer weiß, wo es steht? Ihr wisst das, Johannes 8, gell? Die alle das gewusst, da steht's. Wen ich frei mache, der ist wirklich frei, das sagt Jesus. Und da sagen die Juden, boah, wir waren nie Sklaven. Wir sind Nachkommen Abrahams, wir waren nie Sklaven, wir sind immer Freie. Und ihr sagt, doch, ihr seid, wenn ihr Sünde tut, dann seid ihr Sklaven der Sünde. Aber wenn ich euch frei mache, wenn ich euch von der Sünde befreie, wisst ihr was, dann seid ihr wirklich frei. Es ist Tatsache. Und ich sage euch, ob ihr es merkt oder nicht, rechtlich ist das vertraglich unterzeichnet, mit dem Blut Jesu Christi versiegelt. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist nicht das Entscheidende. Dann kommt es die Anwendung, dass ich in dieser Wahrheit lebe, annehme, verstehe, annehme und dafür kämpfe. Jeden Tag dafür kämpfe, dass es so ist. Also, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch das Joch der Sklaverei belasten. Ich möchte ganz kurz noch diesen Punkt mit euch machen, aber auch nur kurz, weil ich ja in der nächsten Predigt, also übernächsten Predigt, nächsten Sonntag, diesen Sonntag haben wir Taufe, ja, falls ihr dann wieder einen schönen Tauffest. Und da habe ich vor, eine Taufpredigt wieder zu halten. Von daher, übernächsten Sonntag, wenn wir dann wieder zum ersten Johannesbrief gehen, werde ich das auch nochmal vertiefen oder auch für den Rest der Gemeinde das nochmal wieder lehren, dass wir aufgefordert sind, wirklich zu prüfen und zu kämpfen, einen Glaubenskampf zu führen. Und der geht um die Erkenntnis. Ich möchte euch nur ganz kurz zeigen. Kapitel 5, Vers 1 sagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Geht nicht wieder unter das Gesetz. Das ist, was Paulus sagt. Macht es nicht, ihr seid befreit. Jetzt behaupten ja einige, wir sind nicht befreit vom Gesetz, nur von dem Fluch. Geht mit mir ins Kapitel 2 vom Galaterbrief, nur ganz kurz. Galater Kapitel 2. Nein, ich mache das so. Ich mache so Kapitel 3. Kapitel 3, das war gerade so schön, alle wieder Köpfe runter. Kapitel 3 und lest mal mit mir Vers 9 und folgende. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus dem Gesetz des Werken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns ein Fluch geworden ist. Okay? Kapitel 3 steht. Und das nehmen sie. Ja, wir sind befreit von dem Fluch des Gesetzes. Aber wisst ihr, dass einfach nur ein Kapitel 2 vorher auch versteht. Und jetzt Kapitel 2 und lesen wir mit mir Vers 18. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übeltreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben, schwarz auf weiß. Ich kann nicht Kapitel 3 sagen, nein, ich bin nur von dem Fluch gestorben und das, was vorher steht, nicht lesen. Aber es steht zuerst, du bist dem Gesetz gestorben. Und Christus ist für dich gestorben, damit du dem Fluch gestorben bist. Du bist also nicht nur dem Fluch des Gesetzes befreit, sondern auch vom Gesetz befreit. Steht im gleichen Brief sogar. Wird nicht gelesen. Deswegen, es steht aber da. Eine Sache noch, Römerbrief. Damit enden wir heute. Römerbrief Kapitel 8. Ne, 7 zuerst. Fällt einem immer wieder was ein, gell? 7 ab Vers 4. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet. Geht's klarer? Steht doch da. So seid ihr doch, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden. Um etwas eines anderen zu werden, nicht wieder dem Gesetz zu werden. Wenn du dem gestorben bist, dann bist du frei, du musst da nicht wieder zurück. Du bist befreit aus dieser Beziehung. Das ist der Grundgedanke von mit gestorben, befreit. Da heißt es weiter, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht. Steht da. Wir sind losgemacht von dem Gesetz. Und dann kommt so herrlich. Da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in den Neuen des Geistes dienen. Das ist das Geheimnis. Wir dienen einem neuen Herrn. Und zwar des Geistes, nicht des Buchstabens. Warum? Und nicht in dem Alten des Buchstaben. Und wir wissen, dass der Buchstabe tötet. Was macht lebendig? Der Geist. Und darum Kapitel 8, Vers 1 bis 4. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht. Das hat dich frei gemacht. Eine neue Gesetzmäßigkeit, das Gesetz des Geistes hat dich frei gemacht. Von was? Von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches, der Sünde, und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Fleischwandel, Gesetz. Geistwandel, Christus. Gnade. Und dann letzte Verse 14 und folgende, 13 und folgende. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, das klingt schon an, gell? Was das Geheimnis ist. Wie kriegen wir unser Fleisch in den Griff? Brauchen wir das Gesetz? Nein. Wie kriegen wir das in den Griff? Durch den Geist. Was das bedeutet, das ist wichtig. Also das lernen wir dann im Galaterbrief intensiv noch. So werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist das. Nicht die durch das Gesetz geleitet werden, die sind Sklaven. Die durch den Geist geleitet sind, die sind Söhne. Wenn Söhne, was sind wir dann auch? Erben. Erben des ewigen Lebens. Freie. Wir sind frei. Damit schließe ich für heute und werde nächsten Mittwoch mit euch weitergehen und nochmal etwas diesen Appell uns anschauen, in Vers 1, und dann Stück für Stück uns durch diese Verse durcharbeiten, die uns wirklich zeigen, welche Auswirkungen hat das, ein Freier zu sein. Was darf man nicht, auf jeden Fall nicht tun? Was würde bedeuten, ein Joch wieder anziehen? Und ja, das gucken wir uns an. Ich möchte beten. Jesus Christus, dich loben und preisen, du bist würdig für dieses großartige, dieses vollkommene Erlösungswerk, für die Freiheit, die wir in dir haben. Oh Jesus, danke, danke dafür, dass ich ein Kind der Freiheit sein darf, dass du mich frei gemacht hast. Jesus, ich bitte dich für mich und für meine Glaubensgeschwister, lass uns wirklich diese Wahrheit mehr und mehr erkennen, was das bedeutet. Herr, lass uns mehr und mehr annehmen, diese Wahrheit, dass wir darin ruhen. Herr, damit wir in der Lage sind, wirklich zu kämpfen und zu bestehen, wenn Angriffe kommen gegen diese Wahrheit, mach uns mündig bitte darin, durch dieses Wort, durch diesen herrlichen Abschnitt. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ihr Lieben. Gott befohlen, bis Sonntag, gell? Kommt gut nach Hause.